Sie traten aus dem hellen Sonnenschein in die tiefe Kühle des Tempels, wanderten durch uralte Korridore und über in den Fels gemeißelte Treppen. Das Geräusch fernen Gesangs folgte ihnen. Luce wandte sich vom Hauptflur ab und griff nach den Klinken einer großen roten Doppeltür. Dann zögerte er und blickte über die Schulter. Lobsang war einige Meter entfernt stehen geblieben. »Kommst du?«
»Nicht einmal Donks dürfen diesen Bereich betreten«, brachte Lobsang hervor. »Man muss mindestens dritter Jim Ting sein.«
Und dieser Mann war nur ein Kehrer. Jemand, der fegte, Kleidung wusch und die Aborte reinigte. So etwas hatte niemand erwähnt. Von ihrem ersten Tag an hörten Novizen Legenden über Luce. Er hatte einige der wirrsten Knoten der Zeit gelöst, und es war ihm gelungen, dem Verkehr auf den Kreuzungen der Geschichte auszuweichen. Angeblich genügte ein Wort von ihm, um die Zeit in eine neue Richtung zu lenken, und diese Fähigkeit nutzte er für eine besonders subtile Kampftechnik.
»Du, Kehrer!«
Ein Ting, offenbar gerade erst zum dritten Jim befördert, der Gürtel schien noch recht neu zu sein, schritt dem kleinen Mann entgegen, das Gesicht rot vor Zorn.
»Was hast du hier zu suchen, Schmutzwegräumer? Diesen Ort darfst du nicht betreten!«
Luces Lächeln veränderte sich nicht. Er griff in seine Kutte, holte einen kleinen Beutel hervor und rollte sich eine Zigarette. Lobsang duckte sich hinter Luce und stellte fest, dass alle Anwesenden verharrten. Der Mann in der braunen Kutte des Dojo-Meisters saß auf seinem Stuhl, stützte das Kinn auf die Hand und beobachtete die Konfrontation ungerührt.
»Bist du bereit zum Kampf, Feind aus Staub?«
Der Mann sprang zurück und hob die Hände zum Kampf des Hechts. Er drehte sich, trat nach einem Ledersack und traf ihn mit solcher Wucht, dass die eiserne Kette riss, an der dieser hing. Dann wandte sich der Ting wieder Luce zu und hielt die Hände zum Aufstieg der Schlange.
»Ei, schau, hei!« begann er.
Der Dojo-Meister stand auf.
»Halt«, befahl er, »willst du nicht den Namen des Mannes erfahren, den du gleich tötest?«
Der Ting blieb kampfbereit und starrte Luce an.
»Der Name eines Kehrers spielt keine Rolle«, sagte er. »Es ist immer klug, den Namen eines Kehrers in Erfahrung zu bringen, Junge«, sagte der Dojo-Meister. »Und meine Frage galt nicht dir.«
Jeremy starrte auf sein Bettlaken. Große Erfindungen kamen manchmal aus Träumen und Tagträumen. Hepzibah Schnickschnacks Entwurf der regulierbaren Pendeluhr ging auf seinen Beruf als Henker zurück. Und Wilfram Balderton hatte mehrmals betont, die Idee für die Fischschwanzhemmung sei ihm nach dem Genuss von zu viel Hummer gekommen. Geschirr klapperte in der kleinen Küche hinter der Werkstatt. Jeremy eilte nach unten und zog das Laken hinter sich her.
Igor wandte sich vom Herd ab. »Was für eine wundervolle kleine Küche, Herr! Nie zuvor habe ich eine Schublade gesehen, an der Löffel steht und die nur Löffel enthält!«
Jeremy achtete nicht darauf. »Kannst du gut mit Glas umgehen, Igor?«
»Ich kann aufgepfeifnet mit Glas umgehen, Herr. Viele meiner früheren Herren brauchten gewisse Apparaturen, die nicht leicht aufzutreiben waren, Herr. Was benötigst du?«
»Kannst du so etwas bauen?« Jeremy breitete das Laken auf dem Tisch aus. »Diese Idee hier, es geht dabei um eine besondere Uhr.«
»Die gläserne Uhr«, sagte Igor. »Ja, ich weiß darüber Bescheid. Mein Großvater Igor half beim Bau der ersten.«
»Der ersten? Aber es ist doch nur eine Geschichte für Kinder.«
»Großvater Igor meinte immer, die ganze Angelegenheit sei sehr Feldfarm gewesen«, sagte Igor. »Die Explosion und so weiter.«
Die Uhr explodierte. Wegen der metallenen Feder.
»Es war nicht in dem Sinne eine Explosion«, erklärte Igor. »Mit Explosionen kennen wir uns auf, wir Igors.
Es war sehr feldfarm.
Und auch mit feldfarmen Dingen sind wir vertraut.«
»Willst du behaupten, eine solche Uhr hat tatsächlich existiert?«
Igor wirkte verlegen.
»Ja«, sagte er.
»Und nein.
Dinge existieren entweder oder sie existieren nicht«, sagte Jeremy. »Da bin ich ganz sicher. Ich nehme Medizin.«
»Sie existierte«, sagte Igor.
»Und anschließend gab es sie nie. Das hat mir mein Großvater gefragt, und er baute die Uhr mit tiefen Händen.«
Jeremy sah nach unten. Igors Hände waren knotig und im Bereich der Handgelenke zeigten sich viele Narben.
»In unserer Familie legen wir großen Wert auf Erbstücke«, sagte Igor, als er den Blick des jungen Mannes bemerkte.
»Mein Name«, sagte Luce und stützte sich auf den Besen, als der zornige Ting die Hand hob, »ist Luce.«
Es wurde still im Dojo. Der Angreifer verharrte mitten in einem Kampfschrei.
»Ei, hau, ging, ging, oh schei!«
Der Mann brachte es irgendwie fertig, das Bewegungsmoment des Angriffs gegen sich selbst zu richten. Er sackte in sich zusammen und wechselte aus der Kampfposition in eine Haltung, die Entsetzen und Reue zum Ausdruck brachte.
Luce beugte sich vor und entzündete ein Streichholz an einem Kinn, das keinen Widerstand leistete.
»Wie lautet dein Name, Junge?« fragte er und steckte sich die dünne Zigarette an.
»Sein Name spielt keine Rolle mehr, weil er unten durch ist«, sagte der Dojo-Meister. Er trat vor und gab dem reglosen Herausforderer einen Tritt.
»Nun, Namenloser, du kennst die Regeln. Stell dich dem Mann, den du herausgefordert hast, oder gib deinen Gürtel auf.«
Als Lobsang dem fortschlendernden Luce folgte, hörte er, wie sich der Dojo-Meister an die übrigen Anwesenden wandte. Wie alle Lehrer erlag er der Versuchung, einen wichtigen Punkt noch einmal zu unterstreichen.
»Wie lautet Regel Nummer 1?«
Selbst der sich immer noch duckende Herausforderer stimmte leise in den Chor mit ein.
»Verhalte dich nie unvorsichtig kleinen, kahlköpfigen, verhutzelt wirkenden und lächelnden Männern gegenüber.«
»Eine gute Regel, die Regel Nummer 1«, sagte Luce und führte seinen neuen Akolyten in den nächsten Raum. »Ich habe viele Leute kennengelernt, für die es vorteilhaft gewesen wäre, diese Regel zu beachten.«
Luce ließ den Novizen im Vorzimmer zurück. Der Abt war nicht nur gelehrter als alle anderen, sondern auch sehr unpraktisch veranlagt und überaus anfällig. Doch Überraschung bildete die Natur des Universums.
Luce nickte den einfachen Akolyten zu, die die große lackierte Doppeltür öffneten.
»Wie geht es Hochwürden heute?« fragte er.
»Die Zähne machen ihm noch immer Probleme, oh Luce, aber er wahrt die Kontinuität und hat gerade die ersten Schritte hinter sich gebracht auf eine sehr zufriedenstellende Weise.« In der Mitte des Raums standen einige Mönche und wichen zur Seite, als sich Luce dem Laufstall näherte, der leider nötig war. Der Abt hatte nie die Kunst des zirkulären Alterns beherrschen gelernt. Deshalb musste er das Ziel der Langlebigkeit mit einer traditionelleren Methode erreichen, mit wiederholter Reinkarnation.
»Ah, Kehrer«, gluckste er, warf schwerfällig einen gelben Ball beiseite und strahlte.
»Möchte Keks, möchte Keks! Bist du weiterhin guter Gesundheit?« fragte der Abt, während eine kleine pummelige Hand eine hölzerne Giraffe gegen die Gitterstäbe hämmerte.
»Ja, Hochwürden, freut mich, dich wieder auf den Beinen zu sehen. Du hast mir eine Nachricht geschickt. Sie lautete, prüfe diesen Jungen.
Und was hältst du von unserem Willkeks, Willkeks, Willkeks jetzt, Jungen, Lobsang, Lutt?
Ein Akolyt eilte mit einem Tablett herbei, auf dem Zwieback lag.
Übrigens, möchtest du einen Zwieback? Fügte der Abt hinzu. Keks, lecker!
Nein, Hochwürden, ich habe alle Zähne, die ich brauche, erwiderte der Kehrer.
Lutt ist ein Rätsel, seine Lehrer haben Keks, lecker, Keks, mich darauf hingewiesen, dass er sehr talentiert ist, aber nicht immer aufpasst.
Er ist schneller als nur schnell, sagte Luce, nur wenige Sekunden. Nachdem wir uns zum ersten Mal gegenübertraten, stahl er mir ein kleines Objekt, und ich frage mich noch immer, wie er das angestellt hat. Kann er ohne Ausbildung wirklich so schnell sein? Wer ist dieser Junge?